Rainer, lies mal vor. Der Frosch mit der Maske.
Kapitel 20. Eine halbe Stunde später fuhren sie in tiefem Schweigen an den leerstehenden Villen vorüber, wo Genters Leichnam gefunden worden war. Dick erinnerte sich dessen mit einem kleinen Schauder, dass der tote Genter ausgerechnet in der Nähe von Horsham ereilt hatte. Und Hagen sollte dafür sterben. Dick war dazu entschlossen. Denn ob er nun ein Frosch war oder nicht, er war an diesem Mord beteiligt gewesen. Als ob Elk Dicks Gedanken lesen konnte, wendete er sich zu ihm und sagte:
»Glauben Sie, dass Ihr Beweisverfahren stark genug sein wird, um ihn hängen zu können?«
»Unglücklicherweise gibt es keine Indizienbeweise gegen ihn, außer dem Auto, das Sie unter Schloss und Riegel halten, und der Tatsache, dass der Garagenbesitzer Hagen identifizieren kann.«
»Mit dem Bart?« kopfschüttelte Elk. »Ich glaube, solange der alte Balder ihn nicht zu einem Geständnis bringt, wird es schwer halten, die Geschworenen von seiner Schuld zu überzeugen. Was mich betrifft,« fügte er hinzu, »würde ich, wenn ich je dazu verdammt sein sollte, eine ganze Nacht allein mit Balder zu verbringen, die Wahrheit sagen, nur um ihn loszuwerden. Er ist ein pfiffiger Bursche, dieser Balder. Die Leute da oben erkennen ihn nicht genügend an.«
Elk gab dem Chauffeur Weisung, geradeaus nach Cannon Row zu fahren. Dicks Geist befasste sich mit anderen Dingen.
»Was hatte sie nur um Gottes Willen mit dem alten Maitland zu tun?« fragte er.
Elk schüttelte den Kopf.
»Ich weiß es nicht«, gab er zu. »Natürlich läge es ihr nahe, ihn vielleicht überreden zu wollen, dass er ihren Bruder zurücknimmt. Aber der alte Maitland ist nicht der Abenteurer, der mitten in der Nacht aufsteht, um darüber zu unterhandeln, ob er Ray die Stellung wiedergeben soll. Wenn er ein jüngerer Mann wäre, dann schiene es eher möglich. Aber er ist schon verteufelt bejaht. Und er ist ein böser alter Mann, der sich nicht einem Pfifferling darum schert, ob Ray an seinem Pult für so und so viel arbeitet oder ob er im Zuchthaus zu Dartmoor Steine klopft.«
Der Wagen hielt am Eingang des Polizeigebäudes und die Herren stiegen aus. Der Schreiber stand auf, als sie in das Büro kamen, und sah sie verwundert an.
»Wir wollen nur Balder herausholen«, erklärte Elk.
»Balder?« sagte der Mann überrascht. »Ich wusste gar nicht, dass er bei uns drinnen ist.«
»Ich habe ihn mit Hagen eingesperrt.«
Dem Polizeibeamten dämmerte ein Licht. Er blinzelte den Mann an.
»Das ist merkwürdig. Ich hätte gar keine Ahnung, dass das Balder war«, sagte er. »Mir hat nur ein anderer Sergeant gesagt, dass man eine Landstreiche zu Hagen hereingelassen hat. Hier ist der Schließer.«
Dieser Beamte war ebenso erstaunt wie der Sergeant selbst.
»Keine Ahnung gehabt, dass es Boulder ist«, sagte er. »Deshalb haben sie so lange getratscht. Beinahe bis 1 Uhr.«
»Nun, und reden Sie immer noch?« fragte Elk befriedigt.
»Nein, Inspektor. Ich habe vor einer Weile hineingeguckt. Jetzt schlafen Sie. Sie haben mir die Order gegeben, Sie in Ruhe zu lassen.«
Dick und seine Untergebenen folgten dem Schließer auf den langen Gang hinaus, der weiß gekachelt war und auf den viele schmale, schwarze Türen führten. Sie gingen bis zu der Tür am äußeren Ende. Der Gefängniswärter schloss auf und Elk trat ein. Er ging bis zur ersten Schlafbank und zog die Decke herab, die der Schläfer über sein Gesicht gezogen hatte. Da lag Balder auf dem Rücken. Um seinen Mund war ein seidener Schal gewunden. Seine Hände waren ebenso wie seine Beine nicht nur mit Handschellen, sondern auch mit Stricken befestigt. Elk stürzte zur zweiten Schlafbank, aber als er die Decke berührte, sank sie leer unter seinen Händen zusammen. Hagen war fort. Als sie Balder in Elks Büro gebracht und mit Branntwein gelabt hatten, erzählte er seine Geschichte.
»Es war so um 2 Uhr herum, glaube ich, als das geschehen ist. Ich habe den ganzen Abend mit Hagen geredet, aber es ist mir gleich klar gewesen, dass er mich von dem Moment an als Polizisten erkannt hat, als ich hereingekommen bin. Er hat mich den ganzen Abend zum Besten gehalten. Aber ich bin standhaft geblieben, Herr Inspektor. Ich habe schon gedacht, dass er seinen Verdacht überwunden hat, weil er plötzlich von den Fröschen zu reden angefangen hat. Er hat mir erzählt, dass diese Nacht, das heißt letzte Nacht, eine Radiobotschaft an alle Häuptlinge kommen wird. Dann hat er mich gefragt, warum Mills umgebracht worden ist. Aber ich bin überzeugt, dass der Schurke ganz genau Bescheid gewusst hat. Nach 1 Uhr haben wir nicht mehr sehr viel gequasselt und um 14:45 habe ich mich niedergelegt und bin sicher gleich eingeschlafen. Dann bin ich aufgewacht und da hat man mir schon einen Knebel in den Mund gesteckt gehabt. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber sie haben mich gehalten.
Sie? Fragte Elk. Wie viele waren es denn?
Es müssen sicher 2 oder 3 gewesen sein, ich weiß es nicht genau, sagte Boulder. Mit den 2 wäre ich wohl fertig geworden, denn ich bin nicht der Schwächste einer. Es müssen schon mehr gewesen sein. Außer Hagen habe ich bestimmt noch 2 gesehen.
War die Zellentür offen?
Erkundigte sich Elk gespannt.
Ja, sie stand weit offen,
sagte Boulder, nachdem er einen Moment nachgedacht hatte.
Wie haben sie ausgesehen?
Sie haben ganz lange schwarze Überröcke angehabt, und sie haben gar keinen Versuch gemacht, die Gesichter zu verstecken. Ich würde sie sofort wiedererkennen. Es waren noch junge Leute, wenigstens der eine.
Was dann noch geschehen ist, weiß ich nicht mehr. Sie haben meine Beine umschnürt und haben die Decke über mich gezogen. Ich habe nichts mehr gesehen oder gehört. Ich habe die ganze Nacht verlassen dagelegen und habe an meine liebe arme Frau und meine lieben armen Kinder gedacht.
Elk ließ ihn mitten in seinem Gejammer zurück und ging hinüber, um eine sorgfältige Durchsuchung der Zelle vorzunehmen. Auf dem gleichen Korridor hatte ein Wächter in einem kleinen, mit Glaswänden umgebenen Loch, wo die Zellenindikatoren sich befanden, seinen Platz. Jede Zelle war für den Fall einer Erkrankung mit einer Glocke ausgestattet. Die Signale wurden in diesem kleinen Büro an Tafeln sichtbar. Darüber befragt, gab der Wärter an, dass er 2-mal während seines Nachtdienstes für wenige Minuten in das Übernahmebüro gerufen worden war. Einmal, als ein wegen Trunkenheit Verhafteter nach dem Doktor verlangte, und das andere Mal um 1:30 morgens, als er einen Einbrecher übernehmen sollte, der im Laufe der Nacht gefangen genommen worden war.
»Natürlich sind die Leute während dieser Zeit davongegangen«, sagte Elk.
Die Tür von Hagens Zelle war beiderseitig zu öffnen. In dieser Beziehung unterschied sie sich von den Türen aller anderen Zellen des Gefängnisses, da man ein Schloss gewählt hatte, das den Polizeioffizieren die Möglichkeit gab, den Gefangenen nach dem Verhör zu verlassen, ohne erst den Schließer herbeiläuten zu müssen. Das Schloss war nicht aufgebrochen worden, ebenso wenig wie das der zum Hof führenden Tür. Elk ließ sofort die Polizeileute rufen, die bei den Ausgängen von Scotland Yard Dienst gehabt hatten. Der wachhabende Beamte am Embankment hatte niemanden bemerkt. Der Mann beim Whitehall-Ausgang entsann sich, dass er um 2:30 einen Polizeiinspektor hatte hinausgehen sehen. Er war vollkommen sicher, dass der Beamte ein Inspektor gewesen war, denn jener hatte einen langen Säbel getragen und der Wachhabende hatte auch den Stern auf seiner Schulter bemerkt. Er hatte den Vorgesetzten gegrüßt, wofür dieser sich bedankt hatte.
»Das kann einer von Ihnen gewesen sein«, sagte Elk. »Aber was ist dann mit den anderen beiden geschehen?«
Hier fehlte jede Spur. Die beiden Befreier waren verschwunden, als ob sie sich in Luft aufgelöst hätten.
»Dafür werden wir wohl eine Nase bekommen, Hauptmann Gordon«, sagte Elk. »Und wenn es dabei glimpflich abgeht, so können wir uns noch freuen.« »Sie sollten lieber nach Hause gehen und sich schlafen legen, Hauptmann. Ich habe heute Nacht wenigstens ein bisschen geschlafen. Wenn Sie ein wenig warten wollen, bis ich meinen armen Boulder zu seinem Weib und zu seinen Kindern zurückschicke, die ich schon übrigens alle mit Namen kenne, dann will ich auch mit Ihnen gehen.«
Dick wartete am Whitehall-Ausgang, bis Elk kam.
»Ja, es wird wohl eine Nachfrage vom Department geben. Da kann man nichts machen«, sagte er. »Was mich besonders kränkt, ist, dass wir den armen alten Boulder in ein schlechtes Licht gestellt haben, und ich wollte ihm doch gerade etwas Gutes tun. Es ist eine alte Erfahrung, dass man dem Mann den schlechtesten Dienst erweist, dem man versucht, einen guten Dienst zu erweisen.«
Es war jetzt beinahe 10 Uhr vormittags und Dick war schwach von Hunger und Mangel an Schlaf.
Ein- oder zweimal, während sie den Weg nach Harley Terrace zurücklegten, sah Elk sich um.
»Erwarten Sie jemanden?« fragte Dick, dem die Möglichkeit einer Gefahr aufdämmerte.
»Ich habe gerade einen Mann gesehen, der uns nachgegangen sein kann, einer in einem braunen Überrock.«
»Ach nein«, sagte Elk gleichgültig, »das ist einer von meinen Leuten. Aber haben Sie etwas dagegen, wenn wir hinübergehen?«
Und ohne eine Antwort abzuwarten, fasste er Gordons Arm und führte ihn über die breite Straße.
»Das dachte ich mir.«
Ein kleiner Fordwagen, der in Riesenlettern den Namen einer Wäscherei trug und bis jetzt nur langsam hinter ihnen hergefahren war, überholte sie nun mit größter Geschwindigkeit. Elk folgte dem Auto mit den Blicken, bis es Trafalgar Square an der Ecke Whitehall erreichte. Aber statt nun nach links gegen Pall Mall oder rechts nach dem Strand abzubiegen, machte der Wagen einen Halbkreis und kam ihnen entgegen. Elk drehte sich um und gab ein Zeichen. Der Detektiv im braunen Mantel, der ihnen gefolgt war, sprang sogleich auf das Trittbrett des Autos. Eine heftige Unterredung zwischen ihm und dem Chauffeur entspann sich und endlich fuhren sie zusammen weiter.
»Erwischt«, sagte Elk lakonisch. »Jetzt führt er ihn auf die Direktion und hält ihn dort wegen irgendeiner Anschuldigung fest. Es ist nämlich die leichteste Art, jemanden zu verfolgen, wenn man ein Geschäftsauto benutzt«, sagte Elk. »Ein Geschäftswagen kann nämlich machen, was er will, und niemand nimmt davon die geringste Notiz. Wäre es eine Limousine, Mac, wäre uns eine Limousine nachgefahren, so hätten sie die Aufmerksamkeit jedes einzelnen Schutzmannes erregt. Es war nichts anderes als ein Aufpasser. Bei mir schien plötzlich«, sagte er mit einem Schaudern, »als wäre es der Tod selbst.«
»Nehmen wir ein Auto«, sagte Dick, und seine Vorsicht war so groß, dass er drei leere Taxis abwartete, ehe er das vierte anrief.
»Kommen Sie mit«, sagte Dick. »Ich möchte Sie jetzt nicht gleich allein lassen. Ich habe ein leeres Zimmer, wenn Sie schlafen wollen.«
Elk begleitete Gordon nach Harley Terrace. Der Diener, der ihnen die Tür öffnete, sagte, »Ein Herr ist da, der auf Sie wartet. Er ist schon seit einer halben Stunde hier.«
»Wie heißt er?«
»Johnson.« Tatsächlich war es der Philosoph, der sich aus dem Sessel erhob, obgleich Herr Johnson in diesem Augenblick jeder Beweis für das Gleichgewicht der Seele, das die hauptsächlichste Eigenschaft aller Philosophen zu sein pflegt, mangelte. Der dicke Mann war ganz außer sich. Er saß verstört und unbequem auf dem äußeren Ende seines Sessels, so wie Dick ihn damals im Herons Club sitzen gesehen hatte.
»Hoffentlich werden Sie mir verzeihen, dass ich hierher gekommen bin, Hauptmann Gordon«, sagte er. »Ich habe ja vielleicht wirklich kein Recht, meine Sorgen zu Ihnen zu tragen.«
»Es freut mich, dass Sie in mir Ihren Freund sehen«, sagte Dick, indem er ihm die Hand schüttelte. »Kennen Sie Herrn Elk?«
»Wir sind ja alte Bekannte«, sagte Johnson, und
für einen Moment kehrte alle seine Freundlichkeit zurück. »Ich muss unbedingt frühstücken«, sagte Dick. »Wollen Sie nicht mein Gast sein?«
»Mit Vergnügen. Ich habe heute Morgen noch nichts gegessen. Die Sache steht nämlich so. Hauptmann Gordon. Er hat mich hinausgeworfen.«
Dick sah ihn verblüfft an.
»Was? Maitland hat Sie entlassen?«
Johnson nickte.
»Und zu denken, dass ich dem alten Teufel so viele Jahre für dieses winzige Gehalt gedient habe. Und nie habe ich ihm Anlass zu irgendeiner Klage gegeben. Hunderte und tausende Pfund sind durch meine Hände gegangen, ja auch Millionen. Bei mir hat immer alles auf den Penny gestimmt. Natürlich, denn wenn das nicht der Fall gewesen wäre, so hätte er es ja sofort entdeckt. Er ist der größte Mathematiker, dem ich je begegnet bin. Und er kann doppelt so schnell rechnen und schreiben als sonst irgendein Mensch«, fügte er mit widerstrebender Bewunderung hinzu.
»Es ist ja eigentlich merkwürdig, dass ein Mensch mit Meg, es ist ja eigentlich merkwürdig, dass ein Mensch von so ungeschlachtem Benehmen und so roher Sprache solche Talente hat«, sagte Dick.
»Für mich ist er ein Wunder gewesen, seit ich ihn kenne«, gestand Johnson. »Wenn man ihn reden hört, so könnte man glauben, er wäre ein Straßenkehrer. Und doch ist er ein sehr belesener Mann von großer Bildung.
Kann er sich vielleicht auch Jahreszahlen merken? Fragte Elk.
Natürlich kann er das, antwortete Johnson ernst. Er ist ein merkwürdiger Mensch, wenn er auch in mancher Beziehung ein unangenehmer alter Herr ist. Ich sage das nicht, weil er mich jetzt entlassen hat. Ich war immer dieser Ansicht. Aber er hat nicht den geringsten Funken von Güte. Ich glaube, das einzig Menschliche an ihm ist seine Liebe zu dem kleinen Jungen.
Was für ein kleiner Junge? Fragte Elk höchst interessiert.
Ich habe ihn nie selbst gesehen, sagte Johnson. Das Kind ist noch nie ins Büro gebracht worden. Ich weiß nicht, wessen Kind es ist, aber möglicherweise ist es ein Enkel von Maitland.
Es folgte eine Pause. Ich verstehe jetzt, sagte Dick leise, und er hatte wohl das Recht, dies zu sagen, denn in jenem Augenblick dämmerte ihm das Verständnis für den Frosch und für das Geheimnis des Frosches auf.
Warum hat er sie entlassen? Fragte Dick.
Und Johnson zuckte die Achseln.
Einer ganz törichten Sache wegen. Heute Morgen, als ich kam, war er schon zugegen, ein ganz ungewöhnlicher Vorfall, denn er kommt gewöhnlich erst eine Stunde später als wir ins Büro. Johnson, sagte er, Sie kennen Fräulein Bennet? Ich antwortete, dass ich dieses Vergnügen hätte. Und wie ich höre, fuhr er fort, sind Sie ein- oder zweimal dort zum Essen geladen gewesen?
Das ist vollkommen wahr, Herr Maitland, antwortete ich.
Sehr schön, Johnson, sagte Maitland. Sie sind entlassen.
Das war alles? Fragte Dick verblüfft.
Ja, das war alles, sagte Johnson verzweifelt.
Können Sie das begreifen?
Dick antwortete nicht. Der neugierige Elk, der leidenschaftlich danach strebte, mehr über Maitland zu erfahren, stellte noch eine Frage.
Herr Johnson, Sie sind doch jahrelang mit diesem Mann beisammen gewesen. Haben Sie nicht irgendetwas an ihm bemerkt, was Ihnen besonders verdächtig vorgekommen ist? Hat er nicht geheime Besuche empfangen? Haben Sie nicht zum Beispiel gewusst, dass er etwas mit den Fröschen zu tun gehabt hat?
Mit den Fröschen?
Johnson riss die Augen auf und seine Stimme verstärkte noch den Eindruck seines Unglaubens.
Gott behüte, nein! Ich kann mir nicht einmal denken, dass er etwas über diese Leute weiß. Nein, Herr Elk, nie habe ich etwas gehört, gesehen oder gelesen, das diesen Eindruck erweckt hätte. Sie haben doch die Berichte über die meisten seiner geschäftlichen Transaktionen gesehen. Gibt es etwas, das Sie vermuten lässt, Maitland hätte, sagen wir, durch den Tod des alten Herrn McLean in Dundee oder durch den Überfall, der auf den Wollhändler in Derby gemacht wurde, profitiert? Zum Beispiel wissen Sie, ob er nicht an dem Einkauf oder Verkauf von französischen Likören und Parfums interessiert war?
Johnson schüttelte den Kopf.
Nein, Herr Inspektor, er handelte einzig nur mit Immobilien. Er hat Bodenbesitz in England, in Südfrankreich und in Amerika. Er hat auch ein bisschen auf der Börse gespielt. Ja, ja, wir haben ein ziemlich großes Börsengeschäft gehabt, ehe die Mark fiel.
Was gedenken Sie jetzt zu tun, Herr Johnson? Fragte Dick.
Johnson machte eine hilflose Handbewegung.
Was kann ich denn anfangen, Herr? Sagte er. Ich bin beinahe 50 Jahre alt. Ich habe den größten Teil meines Lebens in einer Stellung verbracht und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich noch eine zweite bekommen werde. Glücklicherweise habe ich mir nicht nur Geld erspart, sondern auch ein oder zwei gute Käufe gemacht, für die ich dem Alten dankbar sein muss. Ich glaube ja zwar nicht, dass er sich besonders gefreut hat, als er sah, dass ich seinem Beispiel gefolgt war, aber das gehört jetzt nicht zur Sache. Das verdanke ich ihm jedenfalls. Ich habe gerade genug Geld, um für den Rest meiner Tage, wenn ich keine außerordentlichen Spekulationen anfange und sehr, sehr bescheiden bin, leben zu können. Aber ich kam eigentlich hierher, um mich an Sie zu wenden und Sie zu fragen, ob Sie nicht vielleicht eine Stellung für mich wüssten. Ich würde doch gerne noch ein bisschen arbeiten und am allerliebsten mit Ihnen.
Dick wurde ein wenig verlegen, denn für Herrn Johnson gab es, wohin er auch sah, keine Anstellungsmöglichkeit. Nichtsdestoweniger wollte er ihm doch nicht absagen.
Lassen Sie mich die Sache ein paar Tage überdenken, sagte er. Wissen Sie eigentlich, wer jetzt Sekretär des alten Maitland ist?
Ich weiß es nicht. Das ist ja meine größte Kränkung. Ich habe einen Brief auf seinem Pult liegen sehen, der an Fräulein Bennet adressiert war. Und da ist mir der Gedanke gekommen, dass er vielleicht ihr meine Stellung anbieten will.
Dick vermochte seinen Ohren kaum zu trauen. Was veranlasst Sie, das zu denken?
Ich weiß nicht, aber ein paar Mal hat sich der Alte bei mir nach Rays Schwester erkundigt. Es war ebenso verwunderlich wie alles, was er sonst gemacht hat.
Johnson tat Elk von Herzen leid. Er schien so absolut ungeeignet für den rauen Konkurrenzkampf und die Möglichkeiten, die einen Mann von 50 Jahren erwarteten, der immer in einer Stellung gewesen war, schienen praktisch genommen gleich null.
Ich glaube nicht, dass Fräulein Bennet dieses Anerbieten annehmen wird, wenn Herr Maitland es ihr machen wollte. Bitte geben Sie ihr meine Adresse für den Fall, dass ich Ihnen etwas mitzuteilen habe.
Fitzroy Square, Nummer 431, sagte Johnson und murmelte eine Entschuldigung der etwas schmutzigen Visitenkarte wegen, die er überreichte. Er ging zur Tür, aber noch mit der Hand auf der Klinke zögerte er.
Ich habe Fräulein Bennet sehr gerne, sagte er stockend. Und ich möchte gerne, dass sie erfährt, dass Herr Maitland gar nicht so schlecht ist, wie er aussieht. Ich möchte mich nicht unanständig gegen ihn betragen.
Armer Teufel, sagte Elk und sah dem Mann nach, der niedergeschlagen Harley Terrace entlangging.
Das ist ein Schlag für mich. Sie hätten ihm fast ausgeplaudert, dass Sie Maitland heute Morgen gesehen haben. Ich habe es gemerkt und war schon bereit, Sie zu unterbrechen. Denn es ist das Geheimnis der jungen Dame, fügte Elk vorwurfsvoll hinzu.
Wollte Gott, dem wäre nicht so, seufzte Dick. Und nun erst fiel es ihm wieder ein, dass er ja eigentlich Herrn Johnson zum Frühstück eingeladen hatte.